Ja, wohin führt uns der weitere Weg? Mit uns ist jetzt in dem Kontext, denke ich mal, grundsätzlich die Nuklearmedizin gemeint. Und das Ausrufezeichen, den Imperativ, interpretiere ich jetzt einfach mal so, als Aufforderung gewissermaßen auch darüber nachzudenken, ob uns der Weg jetzt wirklich irgendwo hinführt oder ob wir nicht vielmehr uns überlegen sollten, wie wir unseren Weg gestalten sollen. Das ist eine Aufforderung und ich denke, wir sollten ihn auf jeden Fall so gestalten, dass man nicht wie die Lemminge dann am Abgrund hinunterstürzen. Dabei helfen uns einige Paradigmenwechsel, die derzeit sich abzeichnen. Und für diejenigen, die mich im Alltag erleben, die wissen, dass das ein Thema ist, das mich zurzeit sehr beschäftigt, die Tumorheterogenität. Und ich zitiere auch ganz gerne zurzeit in Vorträgen diese Arbeit, weil ich glaube, das ist ein Meilenstein. Nicht unbedingt jetzt, weil es jetzt was komplett Neues ist, sondern weil es in dieser Arbeit auch sehr schön wissenschaftlich aufgearbeitet wurde. Das ist eine Arbeit, die sich mit multiregionaler Gensequenzierung beschäftigt. Und Herr Müller ist ja auch hier im Publikum, der Vizerektor und der Christian Herold. Und Herr Müller darf sich ja über eine Beteiligung unserer Klinik freuen an der Beschaffung eines neuen Sequenzierers. Das heißt, das hat auch einen Hintergrund. Wir glauben nämlich, dass wir mit diesen Diagnosetechniken auch die molekulare Bildgebung bereichern können. Was nämlich diese Arbeit hier zeigt, ist, dass wir, und die bezieht sich eben auf solche molekularen Techniken, auf die Molekulargenetik, dass wir eine hohe Variation, eine genetische Variation haben zwischen unterschiedlichen Regionen desselben Tumors und vor allem auch zwischen dem Primärtumor und unterschiedlichen Metastasen. Und ich bin sehr froh, dass der Alex Becherer vorher schon angedeutet hat, es geht, und das ist der Paradigmenwechsel, ich dokumentiere es noch gleich, es geht nicht immer darum, Läsionen zu detektieren. Da gibt es Verfahren, die nuklearmedizinische Verfahren aufgrund der hohen Ortsauflösung deutlich überlegen sind, sondern die Stärke der Nuklearmedizin ist, dass wir dazu in der Lage sind, unter Auswahl verschiedener Biomarker, und da hilft uns die Radiochemie und die Radiopharmazie natürlich deutlich weiter, eben den Tumor in vivo zu charakterisieren. Und das versuche ich ein bisschen darzulegen. Also was die Studie gemacht hat, ist, Sie sehen hier diese Regionen aufgezeichnet, die sequenziert wurden, auch einige Metastasen, das war ein Nierenzellkarzinom, das auch mit Everolimus behandelt worden ist, es sind Biopsien genommen worden, es sind die Metastasen reseziert worden und es sind dann nach weiteren 6 Wochen Therapie weitere Metastasen reduziert worden und nach 24 Wochen der Everolimus-Therapie kam dann eben das Rezidiv. Und das eigentlich Spannende, vor allem für uns Bildgeber an dieser Studie, ist, dass wenn man sich jetzt mal die verschiedenen Mutationen, die da gefunden wurden, ansieht, dann sieht man, dass ungefähr nur ein Viertel der Mutationen eben auf allen Läsionen, die da analysiert wurden, zu finden waren. Ungefähr ein weiteres Viertel der Genmutationen war nur im Primarius zu finden, weiteres Viertel nur in den Metastasen und weiteres Viertel in verschiedenen Regionen des Primarius. Das heißt, es braucht uns nicht zu verwundern, wenn wir als Nuklearmediziner, wenn wir ein bestimmtes Radiopharmakon auswählen zur Diagnostik, eben genau diese heterogenen Bilder sehen. Und wir lernen jetzt erst zunehmend unsere eigene Methode zu interpretieren. Und das ist aus meiner Sicht das, was uns wirklich euphorisieren sollte und das, was uns auch helfen sollte, unseren weiteren Weg zu gestalten. Was man aus solchen Studien lernt, ist, dass wenn man heterogene Tumoren allein auf Grundlage von solchen bioptischen Genanalysen, und das wird im Alltag so praktiziert, durchführt, dann unterschätzt man wahrscheinlich das Mutationsrisiko von diesen Tumoren. Und wenn man Biomarker, die man dann für die Therapie verwendet, eben validiert aus solchen Biopsien, dann führt es potenziell zur Selektion präexistenter therapierefraktärer Klone, die dann wiederum zum Rezidiv führen. Die Frage ist, wie kann uns die Bildgebung hier weiterhelfen? Ich versuche die dann gleich zu beantworten. Vorher noch kurz. Wir haben nicht nur sozusagen im klinischen Alltag dieses Problem, sondern wir haben auch das Problem in der Validierung neuer Biomarker. Wenn man sich jetzt diese Arbeit mal ansieht und sieht, dass von neuen Therapeutika ungefähr nur 5% jetzt wirklich erfolgreich in die Klinik überführt werden können. Also 95% enttäuschende Ergebnisse liefert bei eigentlich doch zum Teil hochsuffizienten Pharmaka. Dann liegt es halt häufig daran, dass eine fehlende Therapieeffektivität oder die Therapieeffektivität nicht nachgewiesen wird. Und Sicherheitsaspekte. Das heißt, nochmal die Frage, wie können wir da als Nuklearmediziner weiterhelfen? Und dass die Tumorheterogenität jetzt nicht unbedingt was Neues ist, sondern eben schon länger bekannt ist, zeigen jetzt mehrere Arbeiten, die ich gleich noch vorführe. Das ist hier eine immunhistochemische Färbung vom HER2-Neurezeptor, Mammakarzinom. Und von dem HER2-Neurezeptor ist bekannt, dass das Trastuzumab, das Herceptin, eben nur in ungefähr 30% der Patientinnen effektiv ist, die solche aus Biopsien und Primärpräparaten solche Rezeptoren präsentieren, was ja im Prinzip erstmal seltsam ist. Man würde erwarten, wenn die Rezeptoren da sind und wir mit einem spezifischen Therapeutikum therapieren, dass die Therapie dann auch effektiv ist. Die Ansprechpartner ist ungefähr nur 35%, die Ansprechrate bei Patientinnen mit HER2-positiven Läsionen. Und das ist eine ältere Arbeit, hier 2001 schon publiziert, mit damals noch Indium 111 Trastuzumab. Da wurde sozusagen das Therapeutikum direkt radioaktiv markiert und man sieht auf der einen Seite diese große Lebermetastase, die hier massiv speichert und auf der anderen Seite eben hier im Bereich des Herzens eine Anreicherung von diesem Radiopharmakon. Und in dieser Studie ist gezeigt worden, dass diese Anreicherung des Radiopharmakons hier im Bereich des Herzens eben verbunden war mit einer sehr hohen myokardialen Toxizität. Das heißt, wir können sowohl, da komme ich jetzt gleich auch noch drauf, anhand der Anreicherung abschätzen, ob die Therapie effektiv ist. Und wir können auf der anderen Seite eben auch Fragen beantworten, die sich auf die Toxizitäten der verabreichten Substanzen beziehen. Insgesamt bewegt sich das Feld, und das ist ja vorher schon mehrfach angeklungen, auch der Bildgebung von der Tumordetektion, von der reinen Tumordetektion. Und das war ja immer so der Genickbruch für die Nuklearmedizin, wenn man beispielsweise Tumoren mit MIBG geimaged hat und die haben das MIBG nicht gespeichert und dann war das halt ein falsch negativer MIBG-Befund, genau das, was Alex ja schon vorher dokumentiert hat. Und wir lernen jetzt, das zunehmend zu interpretieren. Das ist ein neuroendokriner Tumor des Pankreas. Immunohomogene Kontrastmittelanreicherung. Und das sind diese klassischen Bilder, die der Alex ja auch schon ähnlich gezeigt hat, wo wir im Prinzip diese Genprodukte dann darstellen können, visualisieren können, Somatostatinrezeptoren, die Dopa-Decarboxylase-Aktivität. Und spannend ist einfach, wenn man sich hier mal den Primarius ansieht, dass das einfach regional ganz unterschiedlich ist, wie diese Radiopharmaka aufgenommen werden. Das heißt, offensichtlich können wir diese Tumorheterogenität darstellen und auch mit der Auswahl verschiedener Radiopharmaka charakterisieren. Und man sieht hier insbesondere auch bei den multiplen Lebermetastasen, dass die halt massiv Somatostatin-Rezeptor positiv sind und im Prinzip keine Decarboxylase-Aktivität zeigen. Das heißt, der Primarius unterscheidet sich dann auch nochmal deutlich von den Metastasen. Also all das, was ich vorher gesagt habe, können wir im Prinzip schon. Auch, und die Martha Hoffmann hat es ja gerade schon demonstriert, die Frage, die uns in München natürlich viel beschäftigt hat, wie können wir, und das schließt dann eigentlich auch den Bogen, weil nur dann ist es wirklich sinnvoll, solche bildgebenden Verfahren durchzuführen, können wir wirklich vorhersagen anhand der Speicherung, ob solche Therapien dann effektiv sind und wie gegebenenfalls, und das ist der wichtige Endpunkt, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ob sozusagen der Patienten-Outcome dadurch verbessert wird. Und das war eine Studie aus München in differenzierten neuroendokrinen Tumoren. Alex Haug hat diese Studien durchgeführt. Und wir haben uns mal angesehen, wie ist es eigentlich, wenn wir at baseline, also wenn wir den SUF-MAX bestimmen, also diesen Uptake des Radiopharmakons quantifizieren, können wir damit das Therapieansprechen vorhersagen? Univariat ja. Deutlich effektiver ist es, also sozusagen ein unabhängiger Prädiktor für progressionsfreies Überleben, ist dann auch noch zusätzlich die Veränderung der Somatostatin-Rezeptorpräsenz. Und das wirkt sich eben, das sind die Kaplan-Meier-Kurven, dann aufs Überleben aus. Das ist einfach nur nochmal, und das, wir zeigen, die Nuklearmediziner zeigen ja gerne zurzeit diese Bildgebung und diese Theranostics im Bereich der neuroendokrinen Tumoren, weil einfach die Bilder auch so schön sind. Aber ich glaube, diese Art von Studien müssen wir durchführen im Rahmen der personalisierten Medizin, einfach um zu zeigen, dass wir mit der Quantifizierung unserer Radiopharmaka dazu in der Lage sind, Patienten zu selektieren und den Therapieerfolg vorherzusagen und zudem auch suffizientes Therapie-Monitoring durchzuführen. Das heißt, neben diesem Paradigmenwechsel, der sich in der Onkologie vollzieht, vollzieht sich ein Paradigmenwechsel in der Bildgebung generell in diesen Diagnosetechniken. Wir kommen ja auch hier von mehr sozusagen morphologischen Ansätzen, immunhistochemischen Ansätzen hin zur Gen-Mutationsanalyse und hier auch immer mehr zur funktionellen Expressionsanalyse. Und in der Bildgebung vollzieht sich ein ähnlicher Wandel eben hin zur funktionellen Bildgebung. Wir haben ja multiple Tracer. Irgendjemand hat das vorher auch schon gezeigt, ich glaube ihr auch, der Alex, in Wien, dank unserer starken Radiopharmazie ohnehin schon zur Verfügung. Wir können ja auch in der Breite schon die Tumoren ganz gut charakterisieren und eben nicht nur Glukosestoffwechsel und den Tumor selber, sondern eben auch das Microenvironment von dem Tumor, also Metabolismus, Proliferation, FLT, Apoptosemarker kommen zunehmend, Hypoxie ist verfügbar, Neoangiogenese. Aber das reicht, glaube ich, nicht für diese personalisierten Ansätze. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen und das ist das, woran wir in Wien jetzt sehr intensiv arbeiten, nämlich diese, wie ich das da genannt habe, Sample-Based Imaging Techniques. Die Onkologen machen das halt auch schon alltäglich und gucken sich bei therapierefraktären Patienten an, wie die Genmutationen funktionieren oder die Gene funktionell exprimiert werden. Und da können wir ansetzen mit sehr spezifischen Radiopharmaka. Und ich habe einfach mal zusammengestellt hier von dem Comprehensive Cancer Center hier in Wien die potenziellen Targets, die auch mit zum Teil noch nicht zugelassenen Radiopharmaka offline, sozusagen off-label, therapiert werden. Und es gibt in der Literatur und auch sozusagen schon verfügbar in Wien multiple Tracer, die potenziell einsetzbar sind. Natürlich sind jetzt bestimmte Radionuklide bisher noch nicht verfügbar. Da kommt hoffentlich ja in Bälde oder demnächst oder hoffentlich irgendwann eine neue Radiopharmazie, wo man dann auch Zirconium 89 oder Iod-124 vor Ort herstellen können und die Patienten nicht aus Feldkirch anreisen lassen müssen. Und das ist jetzt auch schon gleich die Brücke zum Professor Dutschak, weil wir haben, und das wird Sie dann auch sehr freuen zu hören, wir haben uns jetzt als erstes oder sozusagen als Pilotstudie einfach mal ausgesucht, einen Tracer, der eigentlich schon etabliert war und wo Herr Dutschak und Herr Lee, von dem ich auch die Bilder habe, die ersten vier Studien, Menschenstudien mit einem VEGF Rezeptor-Antagonisten durchgeführt haben. Und das ist das VEGF 165. Sie sehen hier, das waren noch in SPECT-Techniken, dass hier eben in Projektion auf diese in der CT-detektierte Leberläsion eben eine Anreicherung gefunden wurde. Und die Conclusio damals, und das ist eigentlich interessant jetzt nochmal zu lesen, das war ja im Jahre 2003, also vor 10 Jahren ungefähr, da hat man eben die Feasibility demonstriert, dass man dieses Radiopharmakon einsetzen kann. Und hier heißt, obwohl CT und MRT VEGF überlegen sind und so weiter, könnte es ein sinnvolles Tool sein, eben zur Darstellung und zur Visualisierung der Tumor-Neoangiogenese. Und das ist der Paradigmenwechsel, der sich vollzieht, weil das ist jetzt nicht mehr wirklich die Frage heutzutage, ob es sozusagen korreliert mit irgendwelchen morphologisch detektierten Läsionen, sondern wir wollen ja feststellen, ob diese Läsionen, die morphologisch detektiert sind, eben eine bestimmte Biologie aufweisen. Und es wird Sie dann auch freuen, Professor Dutschak, dass sich die Speck-Techniken massiv weiterentwickeln zurzeit. Also man muss nicht unbedingt alles jetzt mit PET-Techniken machen in Zukunft, sondern das, was man hier unten sieht, ist nicht etwa irgendwie ein fusioniertes Bild, sondern es ist ein reines Speck-Bild, bei dem die CT zur Rekonstruktion mit verwendet wurde und bei denen alle möglichen Kollekturalgorithmen dann implementiert worden sind. Das gibt es jetzt von verschiedenen Herstellern auch, die Tendenz, eben die SPECT-Technologie zu vervollkommnen und zu verbessern. Wir kennen das aus dem Animal Imaging, dass die SPECT da ja, weil man da mit den Detektoren relativ nah rankommt an die Tiere, der PET-Begebung überlegen ist, weil eben diese Unschärfe von diesen 1 bis 2 Millimetern bis zur Anidation fehlt und man dadurch eigentlich noch höher auflösende Bilder machen kann. Das heißt, warum nicht auch darüber nachdenken, wie man im Humanbereich, bei dem man ja so viel zugelassene Tracer vorfinden, im Speck-Bereich nicht auch die Techniken so verbessern kann, dass die da einsetzbar werden. Und absolute Quantifizierung, absolut ein Thema. Wir werden uns hier in Wien auch damit beschäftigen, sowohl im Kleintierbereich als dann hoffentlich auch, wenn die neuen Speck-CTs kommen, im Humanbereich, ob man sozusagen ähnlich wie in der PET dazu in der Lage ist, den Tracer-Uptake absolut zu quantifizieren. Wir gehen trotzdem jetzt erstmal bei dem VEGF auf einen PET-Tracer, weil den die Kollegen auch schon synthetisiert hatten. Wir sind auch immer konfrontiert natürlich mit Auflagen, was die GMP-Produktion anbelangt. Jetzt zu guter Letzt, der Hunger steigt, noch kurz ein Beispiel, dass es nicht immer die personalisierte Medizin oder wie man heutzutage immer hört, die Precision Medicine, nicht immer nur mit Biomarkern zu tun hat, sondern wir können auch unter Zusammenführung von verschiedenen Parametern, die wir aus der Bildgebung akquirieren, personalisierte Medizin durchführen. Und das hat insbesondere dann Sinn, wenn diese Therapien sehr teuer sind und wenn die Auswahl der Patienten entscheidend dann ist, um die Non-Responder-Rate für solchen Therapien zu minimieren, auch aus gesundheitsökonomischen Aspekten. Das ist ein Patient, 74 Jahre mit KAE. Sie sehen hier in der Seitenwand, für diejenigen, die diese axialen Schnitte der Myokardzyniker viel kennen, haben wir in der Ruhe eine vorhandene Perfusion. Der Rest des Ventrikels ist im Prinzip nicht mehr perfundiert. Und wenn man sich das Bild ansieht, massive Dyssynchronie des Ventrikels, die Seitenwand pumpt und hier pumpt sozusagen in die falsche Richtung. Und die LVEF des Patienten mit Linksschenkelblock ist hochgradig eingeschränkt. Was macht man mit so einem Patienten heutzutage? Eine kardiale Resynchronisationstherapie, das ist ein biventrikuläres Schipmar-System. Diese Systeme sind sehr teuer, 25.000 Euro pro Patient. Und in diesem Fall hat der Patient super angesprochen, die Perfusion springt wieder an und der Ventrikel ist komplett resynchronisiert. Die LVEF steigt signifikant an, der Patient verbessert sich klinisch um ein Nyha-Stadium von 3 auf 2. Das ist eine erfolgreiche Therapie, wo man sagen muss, diese 25.000 Euro waren gut angelegt. Problem an der Sache ist, und die Studienergebnisse orientieren sich sehr stark an den gewählten Endpunkten. Wir müssen davon ausgehen, dass 30-40% der Patienten, die anhand der Leitlinien therapiert werden, nicht ansprechen auf diese Art von Therapie. Das heißt, auch hier brauchen wir Verfahren, die uns vorhersagen, ist es ein geeigneter Patient und wird der Patient auf diese Therapie ansprechen. Das heißt, die Parameter, die in den Leitlinien verankert sind, sind offensichtlich hier nicht ausreichend für die Response Prediction. Und wir haben uns damals noch in München einige dieser Patienten angeschaut und auch dafür kann Hybridbegebung nützlich sein. Sie sehen, dass die seitliche, in diesem Non-Responder-Patient, die seitliche Schipmar-Sonde hier mitten im avitalen Myokard liegt. Das ist Glukosestoffwechsel, hier ist kein Glukosestoffwechsel. Also wie kann diese Therapie funktionieren, wenn man diese Sonde im avitalen Myokard verankert? Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, können wir mit den Methoden, die wir zur Verfügung haben, vorhersagen, ob der Patient anspricht. Und das können wir sehr einfach sogar. Wir können nämlich einfach EKG-getriggerte FDG-PET-Untersuchungen machen. Wie man hier sieht, Metabolismus aus der EKG-Triggerung, wie Sie vorher gesehen haben, die Phasenanalyse, also die Synchronie. Wir können diese Bullseyes fusionieren und können dann identifizieren vitale, aber dyssynchrone Myokardabschnitte. Und genau da wollen wir diese Sonde haben, in dem vitalen, dyssynchronen Myokardabschnitt. Und was kann uns da die CT helfen? Die kann uns sehr viel helfen, weil wir können mit der CT die Koronarvenen darstellen, wie man hier ganz schön sieht. Und wir haben da in München auch einige Patienten gemacht. Das ist natürlich nicht mehr diese hochqualitative CT, das ist auch relativ schwierig vom Timing her. Aber man kann diese Venen sich anschauen und gucken, wo durch welche Myokardieareale diese Vene läuft und kann dann gezielt diese Therapie guiden und den Therapie-Response letztlich dann auch vorhersagen. Jetzt bin ich fertig. Der Weg führt uns sehr bald, kann ich Ihnen versichern, raus zum Buffet. Ich möchte zusammenfassen, wohin führt uns der weitere Weg? Ich glaube, ein ganz zentrales Thema für uns wird sein, die Entwicklung in der personalisierten oder Precision Medicine. Wir können da erheblich beitragen mit unseren Techniken. Wir können in vivo Gewebscharakterisierung durch Etablierung und Einsatz eben geeigneter Imaging-Biomarker durchführen für die Patientenselektion, aber insbesondere auch für die Selektion der Therapeutika. Wir können damit Risikostratifizierung durchführen, Therapie-Monitoring. Theranostics hat die Frau Hoffmann ja schon ausführlich erklärt. Und ich denke, eine Grundlage dafür wird die Hybridbegebung sein. Es wird auch im SPECT-Bereich eine Entwicklung geben, wo wir sozusagen keine dedizierten SPECT-Geräte irgendwann mehr haben, weil die Technologien mit den CT-Geräten, wo man dann eben auch die entsprechenden Scatter und künftig auch Partialvolumenkorrekturen und Quantifizierungen durchführen kann, wird es nur im Hybridgerät geben. Das heißt, ich gehe völlig konform damit, dass wir als Nuklearmediziner uns natürlich mit der morphologischen und morphofunktionellen, pathomorphologischen, wie auch immer man es nennt, Bildgebung beschäftigen müssen. Primär war es ja so, und das ist natürlich immer noch so, dass wir uns davon erhoffen, unser Signal eindeutig einem pathomorphologischen Korrelat zuordnen zu können. Mittlerweile geht es immer mehr dahin, dass wir eine Morphologie finden und die charakterisieren wollen. Wir glauben auch, dass wir die PET- und SPECT-Quantifizierung eben verbessern können durch die CT- und MR-Signale. Und großes Wort natürlich multiparametrische Bildgebung. Thomas Bayer hat es ja schon, ist schon ein bisschen darauf eingegangen. Wir müssen auch uns natürlich auseinandersetzen mit Multitracer-Bildgebung, multimodaler Bildgebung, was nicht nur bedeutet eben, aber was bedeutet auch die Kombination aus SPECT und PET, auch die Implementierung anderer Arten der Bildgebung. Herr Drexler ist hier optische Bildgebung, histologische Bildgebung. All das muss integriert werden in Zukunft, denke ich. Data Mining oder Big Data ist so ein Stichwort. Und wir müssen uns natürlich mit unseren eigenen Techniken befassen. Wie können wir dynamische SPECT-Untersuchungen ideal auswerten und solche Dinge. Ich glaube, das ist die Zukunft der Nuklearmedizin. Ich bin jetzt am Ende und möchte die Gelegenheit nutzen, Herrn Dutschak zum Geburtstag zu gratulieren. Etwas nachträglich, wie ich auch erst heute erfahren habe. Geburtstag war schon im Januar. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, mich auch nochmal bei Ihnen und Ihrer Frau sehr herzlich bedanken und natürlich auch bei Ihrer Tochter, weil Sie mich auch im Vorfeld immer wieder gerne empfangen haben bei sich zu Hause und das ist auch nicht normal. Das ist auch nicht normal natürlich, einfach deswegen, weil man ja nicht so häufig die Gelegenheit hat, in seiner Karriere einen Nachfolger einzuweisen in die spezifischen Verhältnisse und man da sozusagen auch noch nicht viel Übung hat. Das haben Sie sehr gut gemacht. Vielen Dank dafür. Und jetzt bin ich am Ende. Guten Appetit.